Damit kommen wir zur Lesung. Heute 1. Johannes 2, Verse 18 bis 22. 1. Johannes 2, 18 bis 22. Da schreibt der Apostel Johannes: Kinder, es ist die letzte Stunde, und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so seht jetzt, sind jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Nochmal eine kleine Bestätigung zum Hinweis letzten Sonntag, wo ich darauf hingewiesen habe, wenn es heißt bei Satan, dass er auf die Erde geworfen wurde und er hat nur noch wenig Zeit, dass man das nicht zu eng fassen darf. Das bedeutet schon ganz direkt, dass das ganz unmittelbar vor der Wiederkunft Jesu passieren muss oder sehr, sehr zeitnah. Denn auch hier, wenn Johannes sagt, es ist die letzte Stunde vor 2000 Jahren schon, genau genommen, wörtlich genommen, wäre die letzte Stunde, die letzten 60 Minuten vor der sichtbaren Wiederkunft unseres Herrn. Also es war dann doch ein bisschen länger. Dass wir da einfach nur mal sehen, wie wir auch mit solchen Formulierungen im richtigen Verständnis umgehen müssen. Es ist eben Endzeit im weiteren Sinne seit der Himmelfahrt, seit Pfingsten, aber eben im weiteren Sinne letzte Stunde, noch nicht im ganz Spezifischen. Sie sind jetzt wieder bezogen auf die Antichristen. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie alle nicht von uns sind. Und ihr habt die Salbung vom Heiligen Geist und wisst alles. Ich habe euch geschrieben, als ob ihr die Wahrheit nicht kennen würdet, sondern weil ihr sie kennt und weil keine Lüge aus der Wahrheit ist. Wer der Lügner? Wer ist der Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Soweit, wir erheben uns zum Gebet. Treuer Gott und Vater, wir loben und preisen dich für deine Gnade und Barmherzigkeit, aus der wir jeden Tag leben dürfen, auch für alle Bewahrung der vergangenen Woche, wo du deine Hände über uns gehalten hast, vielfach ohne, dass es uns aufgefallen ist besonders. Vielleicht gab es auch besondere Situationen, in denen es uns ganz bewusst wurde, dass du da warst, dass du eingegriffen, dass du geholfen hast. Und so danken wir dir, dass du uns auch durch dein Wort heute wieder Kraft, Trost und Zuversicht geben willst, mitten in allen Schwierigkeiten, in aller Not, in allem Toben des Bösen, dass du bei uns bist. Und dass du uns jetzt hier in dieser Stunde miteinander segnest, auch alle Geschwister, alle anderen, die mit uns verbunden sind, die es von zu Hause aus hören, heute oder auch sonst im Laufe der Woche, dass wir durch deinen Heiligen Geist Kraft bekommen, Zuversicht und in dir zusammengebunden sind. Amen. Ihr dürft wieder Platz nehmen. Genau. Und wir kommen zum Predigttext. Heute zunächst nur einmal zwei Verse, nämlich noch den letzten von Kapitel 12, der im Grunde einen Übergang darstellt. Die Kapiteleinteilungen und Verseinteilungen sind ja nicht original, die wurden später vorgenommen. Da sind manchmal leider auch Sinnzusammenhänge vielleicht nicht ganz hundertprozentig erfasst. Deshalb noch Vers 12, 18 und 13, 1 aus der Offenbarung. Und ich, sagt der Apostel Johannes, stellte mich auf den Sand des Meeres, und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das 7 Köpfe und 10 Hörner hatte und auf seinen Hörnern 10 Kronen und auf seinen Köpfen einen Namen der Lästerung. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, wir haben heute als Thema das Tier aus dem Meer. Kommen zu dem Kapitel, das man wohl im negativen Sinn als den Mittelpunkt der Offenbarung bezeichnen kann. In seinem Bekanntheitsgrad rangiert es wahrscheinlich nicht weit hinter Kapitel 6, das die 4 apokalyptischen Reiter zeigt. Das könnte vielleicht noch ein bisschen allgemein bekannter sein. Aber dann dürfte das Tier aus dem Meer, Offenbarung 13, mit allem, was es bringt, mit dem Mahlzeichen des Tieres, wahrscheinlich das bekannteste sein. Stellen wir als erstes die Frage, wer ist denn dieses Tier? Roger Libby beispielsweise ist der Meinung, dieses Tier aus dem Meer sei nicht der Antichrist. Der Antichrist ist für ihn, soweit ich ihn verstanden habe, vielmehr der falsche Prophet, der dann ab Vers 11 auftaucht. Ich kann schon gleich zu Beginn sagen, auch wenn ich vieles in den Auslegungen von Roger Libby schätze, an dieser Stelle kann ich ihm nicht folgen, aus mehreren Gründen. Erstens sehe ich nicht, dass die Bibel im Alten wie im Neuen Testament von zwei derart bedeutenden Gestalten des Bösen reden würde. Tatsächlich ist der falsche Prophet, was wir auch dann an den weiteren Teilen dazu sehen werden, zwar eine tatsächliche zweite Persönlichkeit, aber keine wirklich eigenständige Machtfigur, keine eigenständig Handelnde, sondern übt die Macht des ersten Tieres aus, ist also ganz eng mit ihm verbunden. Das sagt ganz ausdrücklich Vers 12. Der falsche Prophet ist keine zweite Herrschergestalt, sondern hat ausschließlich eine dienende Funktion gegenüber dem Tier aus dem Meer. Zweitens, denke ich, ist ein ganz wichtiges und allein für sich schon zwingendes Argument. Inszeniert Satan mit den Ereignissen von Offenbarung 13 eine eindeutige Nachäffung der göttlichen Dreieinigkeit. Wir sehen das ganz deutlich, Offenbarung 16, Vers 13. Und ich sah aus dem Maul des Drachen und aus dem Maul des Tieres und aus dem Maul des falschen Propheten drei unreine Geister herauskommen, gleich Fröschen. Wir sehen hier die satanische Trinität, der Drache, das Tier und der falsche Prophet am gemeinsamen Werk. Und es ist auch die Rollenverteilung eindeutig, die Zuordnung. Die Rolle des Vaters nimmt der Drache ein, der seine Kraft, seinen Thron und seine Vollmacht dem Sohn, in diesem Falle dem Tier aus dem Meer gibt, Vers 2. Und der falsche Prophet bringt die Erde und die auf ihr wohnen dazu, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt worden war. Damit sind wir beim dritten, eigentlich auch schon wieder für sich völlig eindeutigen Argument und Aspekt. Der falsche Prophet nimmt in dieser satanischen Trinität eindeutig nicht die Position des Sohnes ein, sondern die des Heiligen Geistes. Das ganze Wirken des falschen Propheten zielt auf die Anbetung des Tieres ab. Ganz so, wie wir es beim Heiligen Geist im Blick auf Jesus sehen. Das Werk des Heiligen Geistes ist zur Anbetung Gottes des Vaters und des Sohnes zu führen. Der Heilige Geist sucht nicht seine eigene Ehre und Anbetung. Genau das sehen wir beim falschen Propheten. Das Tier aus dem Meer dagegen äfft ganz exakt Jesus nach, in seiner Funktion als Anti- und Pseudo-Christus einschließlich des Wunders der Auferstehung. Das ist das vierte wichtige Argument, denn sein vielleicht beeindruckendstes Merkmal nennt Vers 3. Wir haben unten, wie gesagt, Kinderbetreuung. Es ist dann gegebenenfalls hilfreich, genau. Und auch Übertragung übrigens am Fernsehen, falls es noch nicht angeschaltet ist vom IT-Team, kann vielleicht einer mit runtergehen. Wir haben also unten Fernsehübertragung. Ja. Vielleicht das beeindruckendste Merkmal nennt Vers 3 das beeindruckendste Merkmal des Tieres. Und ich sah einen seiner Köpfe wie zu Tode verwundet und seine Todeswunde wurde geheilt. Werden wir uns später auch nochmal in einem der kommenden Sonntage anschauen. Und die ganze Erde sah verwundert dem Tiere nach. Da geht es eindeutig vom Zusammenhang der übrigen Stelle nicht um eine wunderbare Spontanheilung, sondern um ein tatsächliches Verschwinden, Hinabfahren in den Abyssos, aus dem das Tier dann in wunderbarer Weise ähnlich wie Christus aus dem Grab wieder aufersteht und auftaucht. Also wir haben eine ganz eindeutige Nachäffung von Tod und Auferstehung Jesu durch das Tier aus dem Meer, eben nicht durch einen falschen Propheten. Wobei zur Entspannung zu sagen ist, ich vermute, dass die Frage nicht wirklich viel praktische Bedeutung hat. Ist erstens eher eine Frage der theologischen Zuordnung, denn die beiden Tiere, das aus dem Meer und das aus dem Land, der falsche Prophet, arbeiten so eng zusammen, dass sie im Grunde genommen wie eine Einheit auftreten. Und welche Rolle, welchen Namen, welches einzelne Agieren man jetzt welcher diesen beiden Personen zuschreibt, dürfte praktisch weitgehend, vermute ich, ohne nennenswerte Bedeutung sein. Schauen wir uns dazu aber weiter an, was die Bibel über den Antichristen sagt. Ausdrücklich vom Antichristen redet, soweit ich es gesehen habe, wohl nur Johannes. Und 1. Johannes 2, 18 bis 22 gibt uns erste wichtige Informationen über den Antichristen. Wir haben es ja als Lesung gehört. Johannes sagt dort in Vers 19, die allgemein über die Antichristen, die allgemein schon aufgetreten sind, hier also in der Vielzahl und damit über das Wesen des Antichristen an sich. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Dazu gehört eben, dass der Antichrist, was werden wir gleich bei Jesus noch sehen, eben auch zugleich der Pseudo-Christus ist. Er ist nicht nur der Gegen-Christus, sondern ist der Nachäffer, der sich ausgibt, als wäre er's. Und Johannes schreibt ja an die christliche Gemeinde, wir halten deshalb als erstes fest, zum Wesen des Antichristen gehört, dass er sich christlich gibt, aber kein Christ ist. Weshalb ich immer für unmöglich gehalten habe, was auch in Teilen der Auslegung vertreten wurde, manche Ausleger sind ganz scharf auf den Islam fixiert und waren und sind der Meinung, der Antichrist wäre ein Muslim, halte ich vom Grundsatz für völlig ausgeschlossen, weil der Antichrist von seiner ursprünglichen Herkunft her christlich sein muss. Darin liegt ja auch seine Gefahr, speziell für die christliche Gemeinde. Zweitens beschreibt Johannes den Antichrist als Lügner in Vers 22. Wer ist der Lügner, der Pseustes, wieder auch der Pseudochristus? Das sehen wir da schon wieder im Wort schon. Der Lügner ist immer der, der vorgibt, etwas zu sein, täuscht, was er aber in Wirklichkeit nicht ist. Wenn nicht der, welcher verneint, dass Jesus der Christus ist, das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn verneint. Ich habe es bewusst mit verneint wiedergegeben, meist wird gesagt leugnet, ist nicht falsch, aber verneinen ist nochmal deutlicher. Es geht wirklich um die absolute Ablehnung, klares Verneinen der Aussage, dass Jesus der Christus ist. Und damit eben auch, dass der Vater und der Sohn als solche da sind. Allgemein und sachlich wird gerade auch hier zunächst richtig auf den Islam verwiesen, der ja bestreitet, dass es den Vater und den Sohn gibt, dass er ihn auch als Gotteslästerung betrachtet und erklärt. Allerdings müssen wir eben sehen, da denke ich, lenkt auch die Fixierung auf den Islam ab. Denn die Muslime sind ja nicht die einzigen, die das ablehnen und die das als Gotteslästerung betrachten. Das gilt ja für die Juden ganz genauso. Das war ja der Punkt, weshalb sie Jesus mit ans Kreuz geschlagen haben, weil sie gesagt haben, er lästert Gott, indem er sich selbst zu Gott macht und sagt, der Allmächtige wäre sein Vater. Ich vermute, dass aufgrund einer großen Nähe bibeltreuer Christen zum Volk Israel, man auf diesem Auge dazu neigt, ein bisschen blind zu sein und ein bisschen unscharf zu sehen. Und bei aller Liebe zu Israel müssen wir aber sagen, genau die dürften hier vor allem gemeint sein. Denn für die ist ja Jesus als der Christus viel relevanter. Muslime werden, ich habe mich damit jetzt nicht speziell befasst, aber werden eigentlich von der Natur ihrer eigenen Religion her gar kein großes Bedürfnis haben zu bestreiten, dass Jesus der Christus ist, denn der spielt für sie gar nicht die große Rolle. Aber es geht ja um den Messias. Der Christus ist ja immer gleich der Messias. Das ist ja nur das griechische Wort für den hebräischen Begriff Messias. Für die Juden geht es ja um die Frage, wer ist der Messias? Und da tritt Jesus auf und sagt, ich bin's, der Messias. Und für den Juden ist es relevant, diese Frage zu entscheiden, ob Jesus der Messias ist oder nicht. Da kommen wir auch später wohl nochmal drauf. Wir halten an dieser Stelle fest, der Antichrist ist von uns gegangen, aber war nicht von uns. Er verneint zweitens, dass Jesus der Messias ist und drittens verneint er, dass Jesus der Sohn Gottes ist und verneint damit sowohl den Vater in seinem Wesen als Vater als auch den Sohn. Das bestätigen so auch Johannes 4, 3, 1. Johannes 4, Vers 3 und 2. Johannes 1, Vers 7. Zwei weitere Stellen vom Geist und der Person des Antichristen. Das ist das, was wir bei Apostel Johannes, abgesehen von der Offenbarung, sehen. Als erster redet tatsächlich schon Jesus von den Anti- beziehungsweise bei Jesus genauer von den Pseudo-Christussen. Matthäus 24, Vers 24 und Parallelstelle Markus 13, Vers 22. Da sagt Jesus der bekannten Endzeitrede, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten, wörtlich nicht Antichristos, sondern Pseudochristosse, auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Wir halten also hier ergänzend fest, oben nochmal die ersten drei schon genannten Punkte, dann die Punkte 4 und 5. Er wird große Zeichen und Wunder tun. Und der fünfte Punkt, er verführt, wenn möglich, sogar die Auserwählten. Das ist wichtig, dass Jesus das betont, weil wir die unglaubliche Dimension dieser Verführungsmacht sehen, die auch den innersten Kern der Gemeinde in ihrer Macht anrührt und in existenzielle Gefahr bringt. Diese Charakterisierung, auch insbesondere der Verführung, auch der Wunder, diese beiden letzten Punkte, die Jesus nennt, explizit, führt uns sowohl wieder zu Offenbarung 13, unserem Kapitel, dem wir uns ja ab heute dann zuwenden, nämlich Vers 14, und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben sind. Insoweit hat Roger Libby natürlich recht, wird einer der Argumente sein, die er ins Feld führt, dass es hier der falsche Prophet ist, der die verführerischen Zeichen tut. Aber er tut sie eben nicht in eigener Vollmacht und auch nicht zu seiner eigenen Anbetung. Wichtig. Aber wichtige Punkte, Verführung durch Zeichen und Wunder. Ist deshalb wichtig, weil das natürlich auch der Ausweis Jesu war. Wodurch hat Jesus dokumentiert, gezeigt, erwiesen, dass er der Messias ist? Durch seine Zeichen, die ihn als den Messias erwiesen haben. Und das Tier, werden wir auch gleich noch sehen, wird erweisen, dass es Gott ist, durch die Zeichen und Wunder und Machttaten, die es tun wird. Oder tun lässt durch den falschen Propheten. Dann führt diese Charakterisierung Jesu, mit der er die Pseudo-Christusse beschreibt, auch zu einer der bekanntesten Stellen über den Antichristen, besonders dicht gedrängt, 2. Thessalonicher 2, Verse 3, folgende. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen. Wir merken also, das Stichwort Verführen hat immer eine ganz zentrale Bedeutung mit. Denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens. Hier haben wir auch die ganz klare Aussage, dass zwar schon seit den Tagen der Apostel der Geist des Antichristen am Werk ist, was leider auch manchmal verwechselt wird und durcheinander gemengt. Es gibt liebe Geschwister, die sagen, die bezweifeln, dass es den Antichristen als Person am Ende der Zeit nochmal geben wird und sagen, ja, der Antichrist, sein Geist wirkt ja schon seit den Tagen der Apostel. Ist richtig, aber das eine schließt das andere eben nicht aus, sondern ergänzt sich. Ja, es ist richtig, der Geist des Antichristen ist schon seit den Tagen der Apostel am Werk und viele Vorläufer des Antichristen treiben schon seit diesen Tagen ihr Unwesen, aber das andere stimmt eben auch. Und das sagt Paulus hier 2. Thessalonicher ganz explizit nochmal, dieser Geist des Antichristen wird sich in einer endzeitlichen Person ganz besonders inkarnieren, der hier als Mensch der Sünde, Sohn des Verderbens und dann später noch als der Gesetzlose bezeichnet wird. Und weiter schreibt Paulus über ihn, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst als Gott erweist. Ich habe schon an anderer Stelle darauf hingewiesen, fast alle Übersetzungen, wenn nicht sogar ausnahmslos, alle sagen, vorgibt oder so tut, als wäre er Gott. Es ist viel dramatischer. Im Griechischen steht, er erweist sich als Gott. So wie Jesus sich durch seine Zeichen und Wunder als Messias erwiesen hat, er hat es unter Beweis gestellt, genau das sagt der Urtext, so beweist der Antichrist durch seine Zeichen und Machttaten, dass er Gott ist. Hochdramatische Situation. Insoweit natürlich, als er ja alle Vollmacht von Satan hat, der ja tatsächlich nach Aussage der Heiligen Schrift der Fürst und Gott dieser Welt ist. Und ganz ähnlich wie eben in Jesus Gott Mensch wird, so wird durch Gott und Fürst dieser Welt im Tier auch inkarniert und Mensch. Wir halten an dieser Stelle fest, der Mensch der Sünde und Sohn des Verderbens, bei dem es sich nur um den Antichristen handeln kann, wird als Verführer bestätigt. Sein zweiter Punkt, sein Auftreten steht in Verbindung mit dem großen Abfall der Christenheit von ihrem Herrn. Und drittens, seine Verneinung des Vaters und des Sohnes zeigt ein Ausmaß der grundsätzlichen Erhebung gegen alles Göttliche, da er sich selbst als Gott erweist und im Tempel Gottes als solcher anbeten und verehren lässt. Entspricht auch dann exakt dem, was Daniel 11, Vers 36 folgende sagt. Heute mal ein paar wichtige Gedanken, werden wir in den weiteren Betrachtungen zu diesem Kapitel manches noch wiederholen und näher anschauen. Paulus fährt fort in den Versen 6 und 7 im 2. Thessalonicher 2 und ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit er geoffenbart werde zu seiner Zeit, nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. Zu Details der Auslegung dieser Verse verweise ich auf die letzte Predigt in der Reihe zur Erfüllung biblischer Prophetie, war 24. Januar 2021 unter dem Thema Wann wird die Entrückung sein? Da bin ich auch mit ein paar Sätzen näher darauf eingegangen. Es geht in jedem Fall, das will ich nur zusammenfassend hier sagen, eindeutig darum, dass hier ein Aufhaltender aus der Mitte getan wird. Das ist vom Zusammenhang eindeutig. Wer damit gemeint ist, steht nicht da, kann nur exegetisch geschlussfolgert werden. Meines Erachtens die nach wie vor naheliegendste Erklärung ist, dass hiermit die Gemeinde und der Heilige Geist gemeint sind. Erst nachdem diese weg sind, kann sich das Böse ultimativ entfalten. Danach jedenfalls, sagt Paulus, wenn der oder das Aufhaltende weg ist, wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Auch da halten wir fest, wenn der oder das Aufhaltende aus dem Weg ist, dann wird der Gesetzlose, der Antichrist, offenbart werden. Soll aber hoffentlich gute Chancen haben, dieses Offenbarwerden nicht mehr mitzubekommen, sondern vorher beim Herrn entrückt zu sein. Durch den Hauch aus dem Mund, der zweite Punkt dazu, durch den Hauch aus dem Mund des wiederkommenden Herrn wird er verzehrt und beseitigt werden, sagt so auch Offenbarung 19, 19 bis 21. Die Verse 9 und 10, wir sind immer noch bei 2. Thessalonicher 2, bekräftigen die Verführungs- und Wundermacht des Tieres noch weiter. Deshalb führe ich das hier an dieser Stelle einleitend zu diesem Tier etwas aus, dass wir sehen, das sind so die wichtigsten Charakteristika. Die Verführungs- und Wundermacht des Tieres gehört wesentlich dazu. Ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung Satans erfolgt. Nochmal, deshalb kann er sich als Gott erweisen, weil er in der Wirkung Satans kommt. Exakte entsprechend zur Offenbarung 13,1. Unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit, sagt Paulus weiter. Wir fassen unsere bisherigen Erkenntnisse zusammen. Die Pseudo-Christusse, von denen Jesus redet, erreichen ihre endzeitliche Zuspitzung in der Gestalt des einen Antichristus, der von Johannes im ersten und zweiten Brief mehrfach und ausdrücklich erwähnt wird. Dieser entspricht dem Menschen der Sünde, Sohn des Verderbens und Gesetzlosen, von dem Paulus in 2. Thessalonicher 2 redet. Und wir haben eindeutige Bezüge zur Offenbarung, dass es sich hier um das Tier aus dem Meer handelt, das in der Vollmacht Satans wirkt und bei der sichtbaren Wiederkunft Jesu von diesem beseitigt wird. Kommen wir damit näher zur Offenbarung 13, zu unserem Vers 1. Die erste Aussage über das Tier hier ist, dass es aus dem Meer aufsteigt. Schon in Daniel 7, Vers 3 sieht Daniel die vier Weltreiche aus dem Meer als Tiere emporsteigen. Da sind sich die Ausleger auch, soweit ich sehe, einig. Hier ist das Meer das Völkermeer. Ganz logisch, da kommen auch die Weltreiche her. Das sind ja Völker dieser Erde mit ihren Reichen. Es kann kaum ein Zweifel bestehen, dass hier auch beim Tier aus dem Meer das Völkermeer gemeint ist. Es kommt also aus der Völkerwelt, aus den Nationen. Da ist die spannende Frage und sicher auch die nächste Infragestellung, kann das beim Antichristen zutreffen? Muss der Antichrist nicht eigentlich als Anti-Messias und Pseudo-Messias aus Israel, also aus dem Land, kommen? Aufgrund der Aussagen des Apostels Johannes müssen wir davon ausgehen, dass der Antichrist, hatte ich schon gesagt, zumindest formal christlichen Hintergrund hat. Denn es gehört ja zum Wesen der Antichristusse, dass sie von uns ausgegangen sind, also aus der christlichen Gemeinde herausgekommen. Allerdings wird sich der Antichrist vollkommen vom christlichen Glauben abwenden. Er wird alles verneinen und ablehnen und lächerlich machen, was den christlichen Glauben ausmacht. Muss er aus Israel kommen? Höchstwahrscheinlich ja. Denn der Antichrist ist ja zugleich der Anti- und Pseudo-Messias. Und wenn er eine Anti- und Pseudo-messianische Verführungsgewalt auch über das Volk Israel haben soll, wird er wohl eine Abstammung aus dem Haus David nachweisen oder zumindest glaubhaft machen müssen. Jetzt sagt Offenbarung 13, Vers 1 aber, dass das Tier aus dem Meer kommt, von den Heidenvölkern und damit möglicherweise nicht aus Israel. Das muss aber nur scheinbar ein Widerspruch sein. Ich habe ja schon verschiedentlich auf die verschleppten Stämme Israels hingewiesen und es ist wichtig, immer wieder auch zu sehen, den Fehler habe ich sicher auch in der Vergangenheit oft gemacht, wir sind ganz stark auf die 10 Nordstämme fixiert, wenn wir von den verschleppten Stämmen Israels reden, einfach deshalb, weil die komplett mehr oder weniger verschleppt wurden, während Juda und Benjamin noch übrig blieben. Was wir dabei übersehen, dass die Assyrer wahrscheinlich auch um die 90% von Juda und Benjamin verschleppt haben. Übrig blieb damals eigentlich nur der Stadtstaat Jerusalem mit ein bisschen ein paar Dörfern drumherum. Also es wurde der Großteil von allen 12 Stämmen von den Assyrern verschleppt, ins Gebiet des Kaukasus gebracht. Und habe ja schon mehrfach darauf hingewiesen, dass es massive Indizien gibt, dass nennenswerte Teile der weißen Menschheit tatsächlich Nachkommen dieser 12 Stämme, Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs sein könnten. Und jetzt wird es ganz spannend, wenn es ums Haus David und die Königsherrschaft geht. Ich habe da extra auch diese Woche nochmal recherchiert, habe neulich gesagt, ich habe nichts gefunden. Diese Woche ist mir es gelungen. Manchmal muss man die richtigen Begriffe eingeben in den Suchmaschinen. In der irischen Tradition ist die Legende von Jeremia, Baruch und der jüdischen Königstochter Tamar oder Thea Tevi fest verankert. Und es ist interessant, worauf die Leute auch hinweisen, es gibt wohl keine Parallelen. Es gibt keine andere Tradition an irgendeinem anderen Ort der Welt, wo von einem Grab des Jeremia oder einer entsprechenden Tradition berichtet würde, was die Glaubwürdigkeit bekräftigt. Nach dieser Tradition, irische Tradition, wurde der Prophet Jeremia begleitet von seinem Schreiber Baruch und Töchtern von Zedekia, dem letzten König von Juda, zunächst nach Ägypten verschleppt und hielten sich für kurze Zeit dort in Tachpanes auf. Dafür gibt es auch einen biblischen Befund, auf den sich diese Überlieferung stützt. Jeremia 43, die Verse 6 und 7. Da wird berichtet, die Männer, Frauen, Kinder und Königstöchter und auch der Prophet Jeremia und Baruch, der Sohn des Neria, wurden praktisch dagegen ihren Willen mit verschleppt und sie zogen nach Ägypten, denn sie hörten nicht auf die Stimme des Herrn, das meint jetzt die Heerführer Judas, die diese Entscheidung getroffen haben. Könnt ihr im Zusammenhang nachlesen, ganz interessant, nachdem die Assyrer dazu vergangen waren, kamen die zunächst mal die übrig gebliebenen Heerführer zum Jeremia und sagen, frag den Herrn für uns, was wir tun sollen. Egal was er sagt, wir werden es tun, ob es uns gefällt oder nicht. Soweit ganz gut und ganz fromm. Und ich befürchte, mancher hat vielleicht in seinem Leben auch schon so gebetet und es dann hinterher genauso gemacht wie die Heerführer Judas. Der Jeremia hat den Herrn gefragt, einige Tage später hat ihm der Herr geantwortet und hat gesagt, geht nicht nach Ägypten, bleibt da. Was haben die Heerführer Judas gemacht? Das, was sie wollten und nicht das, was der Herr explizit gesagt hat. Haben die Menschen aufgewiegelt, haben gesagt, der Jeremia und der Baruch, die wollen euch abspenstig machen, wollen hier Unruhe stiften, wir gehen selbstverständlich nach Ägypten und haben die anderen im Prinzip mehr oder weniger alle dazu gezwungen, mit ihnen nach Ägypten zu ziehen. Und da eben auch ausdrücklich Jeremia, Baruch und Töchter des Königs Zedekia mit dabei. Da dieser Weg ausdrücklich gegen den Willen Gottes war, kündigt Jeremia in Kapitel 14, 11 bis 44, 11 bis 14 an, dass das Gericht durch Nebukadnezar die Geflohenen auch in Ägypten erreichen wird. Also abhauen bringt nichts. Da, wo sie der Herr haben wollte, da hätte er sie beschützt. Aber wenn sie gehen in eigener Macht irgendwo hin, wo der Herr sie nicht haben will, wird sie sein Gericht umso mehr treffen. Dass aber eine kleine Schar wieder nach Juda zurück entkommen kann aus diesem Gericht und aus diesem Strafe durch Nebukadnezar. Soweit. Da haben wir bis dahin einen klaren biblischen Befund. Ab hier wird es dann legendär. Zu dieser kleinen Schar, die dann aus Ägypten entkommen konnte, wieder zurück nach Juda, soll an der Überlieferung dann auch Jeremia, Baruch und einer der Königstöchter, die Tamar oder Thea Tefi, gehört haben, die dann von dort, von Juda über Gibraltar, wo es offensichtlich längst israelitische jüdische Siedlungen gab, nach Irland gereist seien. Was übrigens auch im Blick auf den Jona interessant ist. Man fragt sich ja, warum will der Jona nach Spanien, als er vor dem Herrn flieht? Ganz offensichtlich deshalb, weil es auch zu Zeiten des Jona schon israelische und jüdische Siedlungen in Spanien gegeben hat. Dürfte sich aus dem Gesagten ergeben. Also kamen sie der Überlieferung nach von Juda über Gibraltar nach Irland und dort heiratete dieser Überlieferung nach die Königstochter aus dem Haus Juda, aus dem Haus David, Tochter des letzten Königs Zedekia, den irischen Hochkönig Eochaid, dessen Vorfahren schon lange zuvor der Überlieferung nach aus dem Stamm Juda nach Irland gekommen waren. Die Ankunft Jeremias in Irland wird datiert aufs Ende 583 vor Christus oder Anfang 582 vor Christus. So hätte dieser Legende zufolge, die vieles für sich hat, eine Prinzessin aus dem Haus David einen König aus dem Stamm Juda geheiratet. Und tatsächlich spricht vieles dafür, dass der Großteil der europäischen Königshäuser aus dieser Verbindung hervorgegangen sind. Auf das Phänomen, dass viele europäische Länder ihre Könige aus Deutschland hatten und eben die europäischen Königshäuser großteils gemeinsame Vorfahren haben, einschließlich ja auch des Englischen. Denn man weiß es, die meisten wissen es wahrscheinlich noch, das englische Königshaus Windsor war mal Sachsen-Coburg-Gotha. Und hat dann im Zuge der Weltkriege sich auf eine englische Namensgebung besonnen. Also deutsches Herrscherhaus, ganz eindeutig. Und gerade das englische Königshaus Windsor leitet sich meines Wissens ganz offiziell aus dem Haus David ab. Und was mir vor Jahren auffiel, es durfte 2013 gewesen sein, bei der Entbindung des ersten Kindes von Prinz William und seiner Kate, Prinz George, der wurde 2013 geboren, müsste damals gewesen sein. Ich habe nämlich gestutzt, ich habe mich mit diesen ganzen Fragen, Israel, verschleppte Stämme etc., was ich da ausführe, damals noch gar nicht befasst. Ich habe trotzdem gestutzt vor 9 Jahren, als erwähnt wurde, ich bin mir ganz sicher, dass es gesagt wurde, sonst hätte ich nicht gestutzt, dass diese Entbindung im jüdischen Trakt des entsprechenden Krankenhauses stattgefunden hat. Die wurden alle entbunden im St. Mary's Hospital und der jüdische Trakt wurde meiner Erinnerung nach zu plus minus 100% damals explizit erwähnt. Und ich habe mich damals gefragt, warum werden die Nachkommen des englischen Königshauses explizit im jüdischen Trakt entbunden? Wenn wir das zusammennehmen, dann ist überhaupt kein Problem, dass der Antichrist als das Tier aus dem Meer national, äußerlich aus den Nationen, zum Beispiel aus England oder sonst irgendwoher, stammt, irgendeiner anderen europäischen Nation, der tatsächlichen Abstammung nach, aber durchaus aus dem Stamm Juda und aus dem Hause David. Das heißt, die Frage aus dem Meer oder aus dem Land muss gar kein Gegensatz sein. Es geht sehr wohl beides und ich persönlich vermute, dass es genauso sein wird. Das also ist das erste Merkmal, es kommt aus dem Meer. Das zweite Merkmal dieses Tieres sind die 7 Köpfe und 10 Hörner und auf seinen Hörnern 10 Kronen und auf seinen Köpfen Namen der Lästerung. Auf die Details dazu kommen wir im Zusammenhang mit Offenbarung 17. Da spielen diese reiche Köpfe, Kronen, Hörner noch eine detailliertere Rolle. Hier vorausgreifend nur schon so viel unter Verweis auf Vers 7b in unserem Kapitel, dass gesagt wird, es wurde ihm Vollmacht gegeben über jeden Volksstamm und jede Sprache und jede Nation. Das heißt, wir haben es ausdrücklich mit einer Weltherrschaft zu tun. Ob und in welchem Maß explizit nun jedes Land und jeder Erdteil gleichermaßen davon betroffen ist, das ist wieder eine andere Frage, aber dass es grundsätzlich eine Weltherrschaft, ein weltumspannendes System ist. Ich habe deshalb nie der Auslegung folgen können, dass es hier vornehmlich und mehr oder weniger allein um die EU geht. Die EU hat, das war damals, als die EU gegründet wurde, die ersten Mitgliedstaaten dazukamen, haben alle darauf gewartet, bis es 10 sind, um die Erfüllung zu sehen, dass die EU dieses Tier ist mit den 10 Hörnern. Mittlerweile haben wir 27 Mitgliedstaaten. Warum sind die Ausleger so auf die EU fixiert? Weil man weithin das Vierte Reich mit seinen 10 als fünftes wiederkehrendes Reich für Rom und die EU dann hält. Wobei ich immer gesagt habe, die EU mag einer dieser 10 Machtblöcke sein, um den es dann geht, die mit den 10 Hörnern gemeint sind. Das wird die Zukunft zeigen. Was wir heute schon feststellen können, die totalitären Strukturen eines solchen weltumspannenden Herrschaftssystems, die haben wir. Und die sind spätestens seit Corona für jeden Sehenden sichtbar. Also wer sich in der Vergangenheit ein weltumspannendes totalitäres Regime nicht vorstellen konnte, der muss seit Corona eines Besseren bzw. eines Schlechteren belehrt sein. Wir sehen ja, wie in praktisch allen Ländern der Erde dieselbe Agenda abgearbeitet wird, auch wieder graduell und so weiter ein bisschen verschieden, aber grundsätzlich ist ja ein Phänomen, an dem keiner vorbeikommt. Also deshalb an der Tatsache weltweit agierender Strippenzieher im Hintergrund kommt seit Corona spätestens kein denkender Mensch mehr vorbei. Es ist offenkundig. Also man muss alle Augen samt den Hühneraugen fest verschließen, wenn man es nicht sehen will. Detaillierter schauen wir uns, wie gesagt, die Köpfe, Hörner und Kronen im Zusammenhang mit Kapitel 17 an, so Gott will, und wir dahin noch leben und noch nicht entrückt sind. Zu Vers 1 fällt noch auf, dass Schlachter übersetzt, für die, die vielleicht da stutzen, auf seinen Köpfen einen Namen der Lästerung. Bezüglich der Anzahl der Namen, ob es Mehrzahl oder Einzahl ist, weichen die Handschriften an dieser Stelle tatsächlich ab. Etwa die Hälfte hat hier die Einzahl, die andere Hälfte einschließlich des Textus Receptus die Mehrzahl. Allerdings lässt sich sachlich eindeutig beantworten, ist sachlich der Plural, denn die Parallelangabe in Offenbarung 7,3, und da haben alle Handschriften eindeutig die Mehrzahl Namen der Lästerung, ist auch von der Logik sachlich ganz klar, denn die Namen stehen auf den 7 Köpfen und nachdem es mindestens 7 Köpfe sind, sind es auch mindestens 7 Namen. Das kann man eben auch bei uns in der Sprache verschieden ausbringen, ob ich sage jeweils ein Name drauf oder Namen für alle 7 Köpfe, Plural. Es ist ja sachlich kein Gegensatz, Formulierungsunterschiede. Namen der Lästerung, Blasphemias des Allmächtigen. Lästerung und überhaupt alles des Allmächtigen und überhaupt alles Göttlichen und Verehrungswürdigen ist neben der Verführung durch Zeichen und Wunder das Kennzeichen dieses Tieres schlechthin. Das sagt auch Vers 5, und es wurde ihm ein Maul gegeben, zu reden große Dinge und Lästerungen. Wir sehen, dass sich das Tier aus dem Meer als ein lästerliches Großmaul erweist. Vielleicht kommt sogar dieser Ausdruck auch von daher, den haben wir ja manchmal schon, lästerliches Großmaul. Das ist der Antichrist in Person. Und es tat sein Maul auf, sagt auch Vers 6, zur Lästerung gegen Gott, um seinen Namen zu lästern und sein Zelt und die, welche im Himmel wohnen. Also es geht gegen alles, diese Lästerung. Heute beschränken wir uns auf die Feststellung dieser Lästerung an sich. Das Wesen dieser Lästerung begegnet uns auch in anderen biblischen Aussagen über den Antichristen. Die schauen wir uns noch kurz an. damit wir auch sehen, wie einheitlich und klar das Zeugnis der Schrift über diese Person, über dieses Tier aus dem Meer und seinen Charakter ist. Sein ganzes Wesen und Tun ist in lästerlicher Weise gegen Gott und seine Gemeinde gerichtet. 2. Thessalonicher 2, der da ist der Widersacher und überhebt sich über alles, was Gott und Gottesdienst heißt, also dass er sich setzt in den Tempel Gottes und erweist sich als Gott. Er tritt eben als ganz bewusst als der Gegengott auf. So auch Daniel 7, 25, über das, also Vers 5 und Vers 20, über das kleine Horn. Da sehen wir auch die klaren Bezüge zum Alten Testament und die Übereinstimmung im Detail. Es hat ein Maul, das große Dinge redet, also bis in die Formulierung hinein, fast identisch mit der Offenbarung. Und ich sah fortwährend hin wegen des Lärms des hochfahrenden Redens. Arroganz. Und er wird freche Reden gegen den Höchsten führen und die Heiligen des Höchsten aufreiben und er wird danach trachten, Zeiten und Gesetz zu ändern. Auch dieser Punkt ist wiederum eine Anmaßung, eine gotteslästerliche, in der er sich als Gott gebärdet. Denn Daniel 2, Vers 20 folgender sagt, über den Allmächtigen, gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn Weisheit und Macht, sie sind sein, und jetzt kommt's, und er ändert Zeiten und Zeitpunkte, setzt Könige ein und Könige ab. Daniel sagt uns, Kapitel 7, Vers 25, dieses kleine Horn, das lästerliche Reden führt, wird danach trachten, Zeiten und Gesetze zu ändern. Auch hier trachtet das Tier aus dem Meer danach, dem Allmächtigen ins Handwerk zu pfuschen, wie es das auf allen Ebenen versucht. Und Daniel 8, Vers 11, ja, es wuchs bis an den Fürsten des Heeres, nahm von ihm weg das tägliche Opfer, verwüstete die Wohnung seines Heiligtums. Und er wird sich auflehnen und Vers 25 wieder den Fürsten aller Fürsten und Daniel Vers 9, Kapitel 9, 27 bei den Flügeln, nämlich am Altar im Allerheiligsten, werden stehen, Gräuel der Verwüstung und Daniel 11, 36 und er wird sich erheben und aufwerfen wieder alles, was Gott ist. So einfach mal ganz kurz zusammengefügt, wo wir sehen, wir ein ganz klares, einheitliches Zeugnis haben über das absolut zutiefst und umfassend gotteslästerliche Wesen und Werk dieser Person, die da auf die Bühne tritt, der Welt. Und wir können ja das Wesen des Antichristen in diesen Tagen längst auch mit Händen greifen. Wir sehen es, ich habe schon gelegentlich darauf hingewiesen, in allen Bereichen des Lebens diese antichristliche Auflehnung gegen den Schöpfer und seine Ordnungen. Er hat die Völker geschaffen, war vor ein paar Jahren großes Thema, bleibt es im Hintergrund immer noch. Er hat die Völker geschaffen und hat ihnen den Ort zugewiesen, an dem sie als Völker leben sollen, sagt die Bibel eindeutig. Die satanischen Globalisten wollen diese göttliche Ordnung abschaffen und die Völker querbeet global durcheinander werfen und damit auch Streit, Unfrieden, Hass, Krieg schüren. Kam immer dabei raus, wenn man die Völker durcheinander geworfen hat. Gott hat Mann und Frau geschaffen und ihnen ihre geschlechtsspezifische Rolle zugewiesen, indem zum Beispiel eben eine Frau eine Gebärmutter hat und Brüste zum Kinderstillen und Männer haben beides nicht. Das ist eine ganz eindeutige schöpfungsmäßige Rollenzuweisung. Ob es einem passt oder nicht, ist einfach so. Die satanischen Genderisten, man kann sie nicht anders nennen, wollen uns weismachen, es gäbe keine festgelegten Geschlechter. Gegen jede Vernunft. Also ich sage immer wieder, früher hätte man solche Leute direkt in die Glapsmühle gesteckt, weil sie Dinge behaupten, die offenkundig komplett falsch sind. Und heute darf man schon gar nichts anderes mehr reden. Gott hat uns außerdem ein hervorragendes Immunsystem geschenkt und ein ganz unvorstellbar gutes DNA-Reparatursystem. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal gesagt habe, das ist ja was ganz Gigantisches. Ich habe mich das erste Mal damit befasst, als wir vor Jahren im Seniorennachmittag das Thema Altern beschäftigt, uns als Thema hatten. Habe ich mal ein bisschen im Internet so recherchiert und auch um die Frage, warum altert der Mensch? Und einer der Punkte ist, dass dieses exzellente DNA-Reparatursystem mit der Zeit schlechter wird, nachlässt, weil wir ja jede Menge Zellteilungen im Körper haben. Ich glaube, alle 7 Jahre, sagt man ungefähr, erneuert sich der Körper zelltechnisch komplett. Und das sind viele Millionen und Milliarden Zellteilungen pro Tag. Und bei diesen Zellteilungen passieren permanent, weil wir in einer gefallenen Schöpfung leben, Fehler, Kopierfehler. Und wir würden eigentlich alle relativ schnell sterben, weil wir so viele Kopierfehler in unserem Organismus haben, wenn Gott nicht ein ganz wunderbares, exzellentes Reparatursystem eingebaut hätte, das diese Kopierfehler sofort repariert. Und am Anfang, wenn wir noch jung sind, zu nahezu 100% oder zu mehr oder weniger 100%, und im Laufe unseres Lebens lässt dieses Reparatursystem in seiner Präzision nach. Und das ist einer der ganz wichtigen Faktoren für die Alterung des Menschen, hat dann auch noch mit den Enden der Telomere und so weiter zu tun, ist wohl eine Kombination von beiden. Irgendwann sind die aufgebraucht, dann stirbt der Mensch. Und beides, dieses hervorragende, von Gott gegebene Immunsystem und dieses DNA-Reparatursystem werden wissenschaftlichen Untersuchungen zufolge von den Corona-Spritzen angegriffen, beschädigt, wenn nicht zerstört. Deshalb alleine auf der Ebene dieses DNA-Reparaturmechanismus seiner Beschädigung, soweit das stimmen sollte, mehr oder weniger zwingend bei jedem, der tatsächlich diese Wirkstoffe erhalten hat, mit einer deutlichen Lebensverkürzung gerechnet werden muss. Deutlichen Zunahme von Erkrankungen, unabhängig nochmal vom Immunsystem als solchem. Es gibt Studien darüber, die das zeigen. Also auch hier sehen wir, wie in des unmittelbarsten Kern des Schöpfungswerkes Gottes satanisch versucht wird, einzugreifen, zu zerstören, zumindest zu schädigen. Und dieser genetische Eingriff ist übrigens einer der wichtigen Punkte. Ich werde immer wieder gefragt, was gibt es denn? Gibt es nicht ein Papier, eine Stellungnahme öffentlich gegen die Spritze aus christlicher Sicht? Sage ich, es gibt eigentlich nur 2 spezifisch christliche Argumente. Der ganze Rest gilt für alle anderen, auch die medizinischen Nebenwirkungen und so weiter, die bekannt sind. 2 spezifische. Die Verwendung embryonaler Zellen, strittig, wie weit die bei der Herstellung und so weiter verwendet werden, nachweislich aber wohl bei allen Corona-Spritzen, zumindest bei den Tests. Und zweitens, das ist der wichtigste Punkt in meinen Augen, weil er auch unstrittig ist, vor allem bei den mRNA-Impfstoffen, gilt aber letztlich bei allen der Eingriff in die Genetik. Und sowohl auch sogar bei Lothar Gassmann hatte es in seinem Blättle, der schmale Weg, von einem Molekularbiologen oder sowas Ähnlichem, glaube ich, mit drin, der auch die neuen Wirkstoffe Novavax etc. untersucht hat. Und selbst dort ist überall genetisches Material dabei, von dem man nicht ausschließen kann, dass es sich ins menschliche Genom einnistet. Die Mechanismen, um das zu tun, sind im Körper nachweislich vorhanden. Also selbst dort, man darf sich nicht täuschen lassen, selbst dort, wenn es kein expliziter mRNA-Impfstoff ist, ist damit überhaupt nicht gesagt, dass das Ganze genetisch ungefährlich wäre. Da müssen wir weiter wachsam sein. Wir werden ja belogen und betrogen, was das Zeug hält. Wir haben hier also lästerliche Eingriffe in die Arbeit des Schöpfers. Und so, auch sonst wird ja die wunderbare Schöpfung Gottes zerstört. Ich wundere mich immer wieder auch durch die Grünen, die sich ja eigentlich den Natur- und Umweltschutz angeblich auf die Fahnen geschrieben haben, an die Windräder. Ja? Und 5G-Masten. Rückgang der Vögel. Also ich beobachte es ganz besonders seit 2 Jahren, mögen verschiedene Faktoren eine Rolle spielen. Ich höre es aber von vielen anderen auch, die sagen, wir haben am Futterhäuschen kaum noch Vögel. 2019 berichtet der Spiegel, ist also nicht nur eine subjektive Wahrnehmung. 1980 lebten am Bodensee noch rund 465 Brutpaare Vögel, ganz allgemein. 2012 nur noch 345.000. Das ist ein Rückgang um rund 1/4. Und an den eigentlich mangelnden Bemühungen und Investitionen kann es kaum liegen. Denn da wurde ja in den letzten 40 Jahren eigentlich an vielen Fronten enorm viel getan, aber offensichtlich ohne durchschlagenden Erfolg. Weil es den politisch Handelnden entscheidend darum gar nicht geht. Denn sonst würden sie keine Windräder aufstellen. Denn wir wissen, dass die Windräder eben nicht nur Insekten und Fledermäuse kaputt machen im ganz großen Stil, sondern eben auch Vögel. Und es gibt wohl auch Hinweise, dass die 5G-Strahlung ebenfalls Massensterben unter den Vögeln auslösen könnte. Ich habe auch damals kurz ins Internet geguckt und war überrascht, wie da die bekannten Faktenchecker von Korrektiv, Mimikama und wie sie alle heißen, einschließlich der Leitmedien, alle ganz laut brüllen, dass es da natürlich überhaupt keine Zusammenhänge geben kann. Und habe mich gefragt, was die für ein großes Anliegen haben, diesen Zusammenhang so vehement zu bestreiten. Meines Wissens gibt es zumindest wichtige Indizien dafür, wenn wir es mal vorsichtig formulieren, und lassen uns überraschen, was sich da noch als Wahrheit herausstellt. Aber wir sehen jedenfalls, und darum geht es an dieser Stelle, einen gotteslästerlichen Generalangriff des Bösen gegen den Allmächtigen und seine Schöpfung praktisch auf allen Gebieten. Das gehört zum innersten Wesen des Antichristen. Und dass wir das so breit und so umfassend, so brutal sehen, ist durchaus ein Indiz, dass sein Offenbarwerden möglicherweise nicht mehr allzu weit entfernt ist. In alledem, liebe Geschwister, lassen wir uns aber nicht bange machen. Das ist mir zum Schluss noch wichtig, denn an sich bietet das Kapitel Offenbarung 13 zunächst einmal nicht so wahnsinnig viel direkten Trost. Deshalb ist es aber auch wichtig, auch wenn wir das Böse in dieser Form sehen, uns damit auseinandersetzen, doch ganz wichtig mit nach Hause zu nehmen, lassen wir uns nicht bange machen. Wir wissen uns in der Hand des Allmächtigen. Und zerbrechen wir uns, ich kann es auch gar nicht oft genug wiederholen, zerbrechen wir uns heute nicht den Kopf wegen Dingen, die vielleicht übermorgen passieren könnten. Jesus sagt, es ist genug, dass ein jeder Tag seine eigene Plage habe. Heißt nicht, dass wir blind links in den Tag hinein leben sollten und nicht vorausdenken und vorausplanen, aber dass wir uns nicht in Sorgen stürzen drüber, in Panik, in Angst versetzen lassen. Im Gegenteil, nehmen wir weiter jeden Tag dankbar und fröhlich aus seiner Hand und freuen uns über das, was wir immer noch haben, über das wir uns freuen können. Angefangen auch an unserer Gemeinschaft miteinander, an unseren Familien und so weiter, was alles ja als Grund zum Dank immer noch sehen können. Und das ist übrigens auch in dieser Situation eine ganz wichtige Grundlage für unser Immunsystem. Panik und Stress sind der größte Feind für unser Immunsystem. Und deshalb gehören nach meinem Dafürhalten alle die für lange Zeit ins Gefängnis, die dieses Strategiepapier des Gesundheitsministeriums, des Bundesministeriums da entwickelt haben, Panik und Stress und Angst zu schüren. Denn sie schädigen damit aktiv die Gesundheit. Das fällt meines Erachtens unter vorsätzliche Körperverletzung mit Todesfolge, mit entsprechendem Strafpotenzial. Panik und Stress sind der größte Feind unseres Immunsystems. Freude und Gelassenheit dagegen die größten Förderer. Und wenn Jesus sagt, Frieden gebe ich euch, liebe Geschwister, ist das gerade auch in diesen Tagen eine ganz wunderbare Zusage. In diesen Tagen, wo so viel Unruhe, so viel Böses einstürmt, in der Ruhe und im Frieden Jesu in Gelassenheit leben zu dürfen. Und so lassen wir uns die Freude an unserem Herrn, an unserer Gemeinschaft mit ihm und mit uns untereinander als Geschwister und allem, womit uns der himmlische Vater Tag für Tag segnet, auch in diesen Tagen nicht nehmen. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Ja, lieber himmlischer Gott und Vater, es ist so wunderbar, dass wir uns in der Gemeinschaft mit dir verbunden wissen dürfen. Und was du uns dazu sagst, das ist ja so großartig, dass du sagst, wir sind dein Leib. Wir sind wirklich organisch, körperlich mit dir verbunden durch den Heiligen Geist. Dass du uns sagst, wir sind deine Kinder und du bist unser himmlischer Vater. Und du vergisst uns nicht, du siehst auf uns, du schaust auf uns. Du hältst deine Hände um uns, von allen Seiten umgibst du uns. Und das darf uns einen ganz großen Trost, eine ganz große Sorglosigkeit schenken, auch in diesen Tagen. Dass wir wirklich fröhlich von einem Tag in den anderen gehen dürfen, in der Gewissheit, wie es auch das Lied zum Ausdruck bringt, keiner wird zu Schanden, welcher Gottes hat. Und auch von uns wird keiner der Erste sein, der sich auf dich verlässt und dann erfahren müsste, dass er von dir verlassen wäre. Das kann und wird niemals eintreten. Das sind so großartige Zusagen. Und wir bitten dich aber auch, Herr, wir haben auch gesehen bei Jeremia, bei diesem Rückblick, wohin es führt, wenn Menschen eigene Wege gehen, und wir müssen immer wieder feststellen, dass das, was eben über unser Volk und Vaterland und über die Völker dieser Welt an Bösem gekommen ist, die Folge der Abwendung von dir ist. Und dass es substanziell grundsätzlich nur besser werden kann, wenn Menschen sich dir wieder zuwenden und sich vom Bösen abwenden. Und darum wollen wir dich bitten, dass Menschen durch dich als ihren persönlichen Herrn und Heiland erkennen, auch alle falschen Prägungen, die vielleicht aus dem Katholizismus, aus allen möglichen sektiererischen, esoterischen, sonstigen Hintergründen da sind und wo sie keinen freien, unbeschwerten Zugang zu dir finden, dass du das doch wegnimmst und dass sie für sich erkennen, die Tür ins Allerheiligste ist offen. Jeder darf zu dir kommen, jeder darf sagen, Abba, lieber Vater, jeder darf deine Vergebung für sich in Anspruch nehmen und mehr braucht's gar nicht. Weil du alles schon getan hast, als dass wir unser Leben in deine Hände legen und sagen, sei du mein Herr und mein Gott, dir will ich nachfolgen. Und da bitten wir dich auch diesen Tagen ganz besonders für alle, die Verantwortung tragen, gerade auch in politischer Verantwortung, dass sie die ihnen anvertrauten Ämter, die ihnen gegebene Macht nicht missbrauchen und nicht gegen das eigene Volk verwenden, und dass du auch alle Verblendung, die in diesen Tagen so groß ist, doch wegnehmen mögest durch deinen Heiligen Geist und die Menschen durch die Tatsachen, die Fakten erkennen. Und wir bitten dich auch weiter für all die Spaziergänger, die unterwegs sind, dass sie sich nicht provozieren lassen, dass sich viele auf den Weg machen, friedlich auf den Straßen unterwegs sind und zeigen, wir lassen nicht einfach alles mit uns machen. Und dass sich doch noch manche besinnen und zum Besseren wenden. Und so geh du auch mit uns in diese Woche hinein und du hast verheißen, dass du es tun wirst. Und alles, was auf uns wartet, Herr, es kann uns nicht schaden, es muss uns aus deiner Hand zum Besten dienen. Dafür loben und preisen wir dich. Amen. Wir beten gemeinsam mit den Worten, die uns unser Herr Jesus Christus selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht hin im Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.